In diesen Tagen wollen wir uns intensiv mit Gottes Wort befassen. Gottes Wort will nicht nur gesehen werden, auch noch nicht nur gelesen werden, sondern es will erforscht werden. Sucht in der Schrift, forscht in der Schrift. Und das wollen wir in diesen Tagen tun. Unsere ersten Eltern, Adam und Eva, fielen bekanntlich in Sünde, fielen ab von ihrem Schöpfer, ihrem himmlischen Freund, ihrem Bewahrer. Und ihre Familie, zunächst hatten sie zwei Söhne. Diese kleine Familie wurde zu einem Bild der nachfolgenden Menschheit bis heute. Es kam eine Spannung auf zwischen den Söhnen. Der eine liebte Gott, der andere hatte Schwierigkeiten an dieser Stelle. Und das schlug sich nieder in ihrer Beziehung zueinander. Der Gott liebte, war nicht gegen seinen Bruder, sondern der Schwierigkeiten an dieser Stelle hatte, der bekam Schwierigkeiten mit seinem Bruder und hat ihm das Leben genommen. Und das ist die Geschichte der Menschheit. Sie ist von jeher in zwei Teile aufgeteilt. Die einen halten es mit ihrem Schöpfer, der ihr Freund sein will, ihr Retter. Und die anderen weichen von ihm ab, driften ab. Und so entsteht eine merkwürdige Beziehung zueinander. Die, die zu Gott halten, die haben nichts gegen die anderen, die von Gott abweichen. Sie haben sie gern eigentlich. Sie sind ja alle im Bilde Gottes geschaffen. Aber der mit Gott nicht im Reinen ist, der hat Schwierigkeiten, mit seinem Bruder in Frieden zu leben. Und so erfahren die Anhänger Gottes von jeher immer wieder Feindschaft von ihren Mitmenschen. Das war in eurer alten Heimat nicht anders. Und das ist in unserer neuen Heimat hier auch nicht anders. Manchmal scheint es so, als ob die weltliche Gesellschaft, die von Gott nicht allzu viel wissen will, zahm geworden ist, häuslich geworden ist, sogar gottfreundlich, tolerierend. Und dann kann man mit ihnen verhältnismäßig gut auskommen. Es sind viele solche Menschen, die um uns her leben. Aber wir sollten uns keiner Illusion hingeben. Jeder, der nicht im Innern, im Reinen mit Gott ist, hat Schwierigkeiten mit uns, nicht nur mit Gott. Das sollten wir unseren Kindern klar machen, wenn sie in die Schule gehen. Das heißt, wir alle, ob wir auf den Arbeitsplatz gehen oder in eine Schule gehen, oder sonst einer Tätigkeit nachgehen. Wir sollten uns hüten. Was heißt hüten? Hüten heißt einen Hut aufhaben. Sich schützen. Wie man Schafe hütet, man schützt sie. Und wir sollten uns selbst in Acht nehmen. Und nicht das Wesen, die Art der Welt übernehmen. Was ist der Unterschied zwischen Kain und Abel gewesen? Was ist der Unterschied zwischen einer Gesellschaft, die auf Gott hört, und einer Gesellschaft, die nicht auf Gott hört? In dem Maße, wie eine Gesellschaft, eine ganze Gesellschaft, von denen geprägt wird, die auf Gott hören, und das war früher in diesem Lande viel stärker der Fall. Als wir nach Deutschland kamen, zuerst nach Holland und dann nach Deutschland, später in die Schweiz, war das eine ganz andere Welt. ein anderes Europa. Da war noch viel Gottesfurcht. Im Allgemeinen meinte der Weltmensch, irgendwie religiös sein zu müssen. Es würde sich lohnen, auch im Geschäft. Das ist ganz anders geworden. Damals war es das Anliegen der Welt, einen christlichen Anstrich zu haben. Auch bei der deutschen Regierung. Das nimmt uns vielleicht Wunder oder versetzt uns vielleicht gar in Staunen, aber es konnte vorkommen, dass die Regierungsmänner, die Politiker, bei der Kirche anfragten, was sagen Sie denn zu diesem Thema? Heute ist die Kirche, das Volk, das zu Gott gehören will, wie die Welt geworden. Und die Welt hat kein Interesse mehr daran, göttlich zu werden. Das Blatt hat sich gewendet. Was ist der Unterschied zwischen Kain und Abel, zwischen Welt und Gemeinde? Der Unterschied ist dieser. Abel hat Interesse an Gott. Dort gehen seine Gedanken hin. Mit ihm beschäftigt er sich. Es ist sein Anliegen, wie kann er seinem Gott wohlgefällig sein? Und er überlegt, welch eine Gabe würde meinem Gott Freude machen. Das tut Kain nicht. Sein Interesse dreht sich um ihn selbst. Als Gott ihn zur Rede stellt, sagt er, bin ich der Hirte meines Bruders? Bin ich meines Bruders Hüter? Soll ich ihn in Schutz nehmen? Soll er mein Interesse sein? Keineswegs. Kain hatte die typische Philosophie einer Welt, die sich von Gott abgewendet hat. Ich bin Nummer eins in meinem Leben. Die Gemeinde hier hat ein sehr wichtiges Thema gewählt, ein sehr zentrales für diese Tage. Und ich habe gern zugesagt, über dieses Thema zu sprechen. Es ist sehr wesentlich. Es geht um Dienst, um den Dienst der Gemeinde Jesu. Wenn du ein Christ bist, dessen Beziehung zu Jesus Christus, deinem Herrn, schwach ist, und dein Interesse ist ähnlich geworden wie das Interesse auf der Schule, auf dem Arbeitsplatz oder sonst wo in der Welt, der Medien zum Beispiel, in dem Maße, wie das der Fall geworden ist, wie deine Augen tendieren, weg von Jesus zu schauen, wirst du selbst in deinem Leben im Mittelpunkt stehen wollen. Und es wird dir wichtig sein, ob die Suppe warm oder kalt ist, ob der Kaffee die richtige Temperatur hat, das Zimmer, ob dir die Arbeit Spaß macht oder nicht. Auf dem Herweg trafen wir ein parkiertes Auto. Hier sagt man geparktes. Ich komme aus der Schweiz. Heute aus Kanada, aber ich spreche immer noch manchmal Schweizerisch. Dort sagt man parkiert. Und ich las gerade auf der Seite des Autos, gehörte zum Auto, war dort angebracht. Das nahm mich etwas Wunder, sowas liest man selten. Erfolg macht Spaß. Sofort schaltet es. Warum bringt ein Autoverkäufer diesen Slogan an ein Auto? Er setzt voraus, dass der, der das liest, der auf dieses Auto hinschaut, auf Spaß ausgerichtet ist. Was ist das? Was heißt das? Auf Spaß ausgerichtet sein. Das heißt, man denkt zuallererst an das, was mir Spaß oder Freude macht. Das ist das Wichtige. Und jetzt sagt er, was Spaß macht, damit ich über diesen Weg zu dem komme, was bei mir Nummer eins ist, Erfolg. Es gibt auch andere Wege zum Spaß. Was ist das Anliegen meines Lebens? Was macht mir Freude? Worauf bin ich aus? Meine Frau und ich waren in Kanada auf einem Büro. Es handelte sich um unseren letzten Willen. Und der Bruder, der uns bediente, war ein Christ. Aber sein Denken war schon, er merkte es, glaube ich, gar nicht. Aber dieses Denken treffen wir Tag aus, Tag ein in unserer neuen Heimat an. Wir sprachen über unseren Dienst in Europa. Und er wusste, er merkte, wir würden immer noch dort dienen. Und dann machte er die Bemerkung, und wenn es euch nicht Spaß machen würde, wenn ihr nicht Freude daran hättet, dann würdet ihr natürlich nicht das tun. Mit anderen Worten, das ist das Wichtigste, dass es einem Spaß macht. Immer wieder hören wir die Frage, wohnt ihr gern in Kelowna? Do you enjoy it? Enjoy. Das kann man nicht übersetzen. Das ist das Wort. Das ist das Anliegen. Das, was mir Freude macht, das, was mich vom Hocker holt, das, was mein Interesse hervorruft, das zählt. Auch bei den Christen. Sie ziehen an, was ihnen Spaß macht. Sie hören, was ihnen Spaß macht. Sie gehen dorthin, was ihnen Spaß macht. Was immer ihnen Freude macht, juckt, zum Lächeln bringt, was immer auch. Christen sind hierfür anfällig, weil wir vom selben Stoff gebastelt sind wie die Welt. Der Unterschied ist nicht unser Wesen. Der Unterschied ist, dass ein anderer, wie wir gesungen haben gehört, dass ein anderer bei und in uns wohnt, der ein anderes Wesen hat. Und nun steht der Krieg, der in der Welt vorkommt. Nun befindet sich dieser Krieg in meiner Seele. In mir toben zwei Seelen. Sie kämpfen miteinander. Wo wird jetzt Herbert Janssen hinschauen? Wohin wird er hören? Wohin wird er gehen? Wohin gehen seine Interessen? Zu seinem Ursprung, zu seinem Gott, der ihn nur zu gern bei sich haben möchte? Oder wird er nach innen schauen und sich selbst in den Mittelpunkt stellen? Die Sünde Adams und Evas kehrte sie um. Sie bekehrten sich von Gott zu sich selbst. Die Bekehrung, zu der Jesus aufruft, ist eine radikale Umkehr von uns selbst zu Gott. Es ist heute schwer, in vielen Kreisen Menschen zu finden, die bereit sind zu dienen, ein Interesse aufzubringen für andere. Aber das schafft Jesus Christus, der seinen Himmel, seine Heimat dort verließ und sein ganzes Leben für sich aufopferte. Markus Kapitel 10. Des Menschensohn ist nicht gekommen, um sich selbst zu dienen, sondern um zu dienen anderen, sein Leben zu geben als ein Opfer für viele. Nicht alle nehmen es an, aber viele tun es. Wir wollen uns in diesen Tagen einige Schriftstellen lesen. Und ich will mir Zeit nehmen. Und wenn ihr die Bibel dabei habt, dürft ihr sie ruhig mit aufschlagen. Ich will zuerst etwas sagen über die Wichtigkeit des Volkes Gottes, der Gemeinde Jesu Christi. Denn es geht um einen Dienst in dieser Gemeinde, an dieser Gemeinde, auch an der Welt, aber von dieser Gemeinde an dieser Welt. Und dann will ich etwas sagen über den Gottesdienst im Allgemeinen, nicht den sonntäglichen Gottesdienst. Das ist nur eine Form. Gottesdienst ist ein sehr großes Thema. Dienst an Gott, für Gott. Also zuerst etwas von der Wichtigkeit der Gemeinde. Gott hat viel in die Gemeinde investiert. Die erste Stelle, die wir lesen wollen, befindet sich in Jesaja. Jesaja 53. Jesaja 53, in den letzten Versen dort, Vers 10 und Anfang Vers 11. Ich lese aus einer Übersetzung, die dem Grundtext etwas näher liegt als manche. Und Jahwe, das heißt der Ewige, der Ich Bin, Jahwe gefiel es, ihn zu zerschlagen, unseren Herrn Jesus. Wer hat Jesus geschlagen? Gott. Er gebrauchte die Hände von Menschen. Aber es war Gott, der das Opfer brachte. Wer sollte Isaak töten als Opfer? Abraham, sein Vater. Und deshalb nahm er das Messer und erhob es im Gehorsam. Und wäre Gott nicht dazwischen gekommen, hätte er ihn erschlagen. Das hat Gott aber getan. Er hat seines Sohnes nicht verschont. Und da hat er seine Liebe uns gegenüber geoffenbart, sagt Paulus. Es gefiel Jahwe, dem ewig Lebenden, seinen Sohn zu erschlagen, unseretwegen, ihn leiden zu lassen. Wird seine Seele ein Übertretungsopfer gestellt haben, wird er Samen sehen. Dazwischen liegt die Auferstehung. Er wird getötet und darf dennoch feststellen, dass sein Tod eine Saat hervorbringt, weil er auferstehen wird und sehen wird, dass viele Menschen an ihn glauben und seine Kinder werden, sein Same. Wird seine Seele ein Übertretungsopfer gestellt haben, wird er Samen sehen, lange leben, ewiglich. Und das Wohlgefallen Jahwes wird in seiner Hand gedeihen. Von der Mühsal seiner Seele wird er es sehen. Er wird zufrieden sein. Gott ist also zufrieden und freut sich über den Samen Jesu, den Samen des Kreuzes. Das ist seine Gemeinde. Gott freut sich über seine Kinder. Sie ist für ihn wichtig, seine Gemeinde. Das lesen wir hier. Gott ist zufrieden und freut sich über seine Gemeinde, weil er seiner Seele keine Mühsal erspart hat, um sie zu erkaufen. Matthäus 13 lesen wir in einem Gleichnis von diesem Kauf. Matthäus 13, dort die Verse 45 und 46. Matthäus 13, 45. Wiederum ist das Königreich der Himmel gleich einem Menschen, einem Handelsmann. Diese Gleichnisse wollen sorgfältig gelesen werden. Weil sie nicht genau genug gelesen werden, kommt man auf Irrwege im Versuch, sie auszulegen. Wir müssen darauf achten, mit wem oder mit was Jesus das Königreich der Himmel vergleicht. Es ist nicht immer dasselbe. Dieses Mal wird das Königreich, das eigentlich in einer Person zusammengefasst ist, man kann auch von der Königsherrschaft Gottes sprechen, er ist der König, dieses Königreich, diese Königschaft wird verglichen mit einem Menschen, einem Mann, der Handel treibt, einem Handelsmann in diesem Gleichnis. Einem Handelsmann, der schöne Perlen suchte. Und das Königreich, das in einem Manne zusammengefasst wird, der Perlen sucht, ist Jesus. Der Perlen suchte, der als er eine einzige hochwertige Perle fand, hinging, das tat Jesus, er schaute vom Himmel herab, sah die Menschen und dann ging er hin und kaufte oder verkaufte alles, das er hatte, ließ alles zurück, das er nur hatte und sie kaufte mit seinem Blut, seinem Leben. Dieses Gleichnis will genau gelesen werden, wie gesagt, wie auch das Vorangehende. Tut man das, so wird man es auch vom Vorigen unterscheiden können. Das Königreich wird mit einem Kaufmann verglichen, nicht mit einer Perle. Nicht die Perle ist das Königreich, der Mann. Die Königsherrschaft Gottes ist in dem Messias hier verkörpert. Wo er ist, dort ist die Herrschaft Gottes gegenwärtig. Der Sohn Gottes ist es, der in die Welt kam, um Perlen zu suchen. Wie er alles hingab, um uns zu erkaufen, beschreibt der Apostel Paulus in Philipper 2. Aber zunächst lesen wir noch eine andere Stelle aus dem Ende, dem letzten Kapitel von Matthäus 28. Dort Vers 19. Jesus sagt, geht hin, lehrt alle Völker und tauft sie. Die Taufe geschieht im Zeichen des dreieinigen Gottes, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der ganze dreieinige Gott identifiziert sich in der Taufe mit uns beim Eintritt in seine Gemeinde. In der Apostelgeschichte 20 lesen wir, Paulus spricht zu den ephesischen Ältesten in Vers 28 und legt ihnen sehr nahe, Apostelgeschichte 20, 28, habt also Acht auf euch selbst und auf alle in der kleinen Herde, in der der Heilige Geist euch zu Aufsehern setzte. Nicht Bischöfen, das sind andere Männer. Das Wort, das im Grundtext steht, kann mit Bischof übersetzt werden. Aber als es aus der Feder von Paulus kam, bedeutet es nicht den Bischof, den man heute als Bischof kennt. Das Wort hat sich verändert. Und wenn wir den Sinn beibehalten wollen, denn das griechische Wort bedeutet genau, was das deutsche Wort Aufseher bedeutet. Epi, Aufseher, Skopos. Episkopos. Das heißt, der, der Aufsicht hat. Aufsichthabender eigentlich. Aufsehern setzte, um Hirten zu sein der Gemeinde Gottes, die er durch das eigene Blut erwarb. Das Blut Jesu war das Blut Gottes, denn Jesus war Gott. Gott hat uns erkauft und wir sind ihm wichtig, uns erkauft mit kostbarstem Blut. Das Blut, das auf Golgatha floss, gehörte Gott. In Jesus Christus hatte Gott Fleisch angenommen und Blut fließen lassen. Es war Gott, der am Kreuz hing, kein geringerer Gott in Menschengestalt. 1. Korinther 3, 1. Korinther 3, Vers 17. Wenn jemand dem Tempel Gottes Schaden zufügt, und das geschieht allzu oft, sowohl von innen als von außen, wird Gott ihm Schaden zufügen. Denn der Tempel Gottes ist heilig. Was heißt das? Das deutsche Wort heilig ist uns fremd geworden. Und wir müssen es eigentlich neu übersetzen. Das Wort heilig ist ein Beziehungswort. Es hat mit Gehören zu tun, mit Besitz. Wem gehört etwas? Wem ist etwas heilig? Wem ist es zugeordnet? Und wenn der Tempel Gottes heilig ist, dann heißt das, die Gemeinde ist Gott zugeordnet, um für ihn als Behausung, Wohnung zu dienen. Wir gehören Gott, wir sind seine Adresse, sein Haus. In uns, als Volk Gottes, wohnt er. Wir sind ihm geheiligt worden. Wir waren nicht immer ihm zugeordnet, aber er hat uns herausgeholt aus der Fremde und sich selbst zugeordnet, damit wir ihm als Haus dienen sollten. Gott rächt sich an jedem, der seinen heiligen Tempel, die Gemeinde, schädigt. Er wacht über sein Haus. Epheser 5, Vers 25. Epheser 5, Vers 25. Bis Vers 32. Diese Verse werden wir nicht lesen. Sie sprechen von der Gemeinde. Der Apostel Paulus hat von der Liebe in der Ehe gesprochen, von der Liebe der Frau zu ihrem Mann und des Mannes zu seiner Frau und wie sich diese Liebe äußert, wie sie sich bei der Frau äußert und wie diese Liebe sich beim Mann äußert. Wir sind ja im Bilde Gottes geschaffen. Und so wie Gott eine Ehe ist, so sollen wir in der Ehe leben. Gott ist eine Ehe zu dritt. Der Mensch darf das nicht sein. Aber er ist so. Er ist eins in sich und so sollen wir in der Ehe eins sein. Wenn die Kinder hinzukommen, dann sind wir zu dritt da. Oder zu viert und noch mehr. Und diese Familie soll im Bilde Gottes, der mehrzählig ist, dastehen. Nun gebraucht Paulus diese Beziehungen, um etwas deutlich zu machen über die Gemeinde. Gott ist Mensch geworden, um uns zu suchen, wie ein Mann eine Frau sucht. Zu lieben, uns zu suchen, zu lieben, sein Leben für uns zu geben, weil wir ihm so viel bedeuten. Er hat uns gesucht, er hat uns gewaschen, sich an uns angenommen. Wir waren ja keine Braut, im Gegensatz zu einer heutigen Hochzeit, wo man sich alleine vorbereiten kann. Aber wir konnten uns nicht vorbereiten. Gott musste uns wie ein Kind holen, von Anfang an fangen und uns säubern und uns herrichten, einkleiden. Hesekiel spricht etwas davon, wie Gott das gemacht hat. Und Paulus spricht das hier an. Und Jesus hat uns fit gemacht, sein Weib, seine Frau zu sein. Ihn liegt an uns. Er mag uns. Er will uns. Und wenn wir das merken, dann wird die Gemeinde auch mehr für uns bedeuten. Wo die Gemeinde uns nicht viel bedeutet, da hilft es sehr wenig zu sagen, warum waren sie nicht im Gottesdienst. Schuldzuweisung hilft kaum etwas. Da möchte ich ein freundliches Gespräch beginnen und fragen, liebst du den Herrn Jesus? Weißt du, dass er dich liebt? Weißt du, dass er deine Brüder und Schwestern liebt? Weißt du, dass dein Jesus, der dein Herr ist, dass er deine Brüder und Schwestern sehr mag. Möchtest du nicht auch dabei sein? So, über Jesus werden wir zurechtgebracht. Über die Beziehung zu ihm. Kolosser 1, Kolosser Kapitel 1, Vers 21 und 22. Und euch, die ihr einst Entfremdete wart, entfremdet. Als wir geboren wurden, waren wir schon fremd. Aber der Mensch selbst war Gott nicht immer fremd. Er ist Gott entfremdet worden durch Satan. Und das deutet Paulus hier an.
die ihr einst Entfremdete wart und Feinde in der Gesinnung, was sich in den bösen Werken äußerte. Euch versöhnte er jetzt aber in dem Leib seines Fleisches durch den Tod. Das Wort versöhnen gebraucht Paulus in einem ursprünglichen Sinne, was das griechische Wort betrifft, in diesem Text. Er hat gesagt, dass Gott alles versöhnen wird. Jesus wird alles versöhnen. Im Deutschen kommen wir nicht klar damit. Wir müssen das neu übersetzen. Das Wort, das griechische Wort, das mit versöhnen übersetzt wird und versöhnen bedeutet, bedeutet eigentlich austauschen. Wenn zwei Männer miteinander nicht auskommen, oder ein Mann und eine Frau, die verheiratet sind, dann muss die Beziehung ausgetauscht werden. Die Haltung des Mannes der Frau gegenüber muss ausgetauscht werden. Die Haltung der Frau ihrem Mann gegenüber muss abgegeben werden. Und eine neue muss an diese Stelle kommen. Das ist Versöhnung. Und wenn diese Welt ausgetauscht wird durch eine neue, dann hat Gott eine neue Beziehung zu dieser Welt. Das nennt Paulus Versöhnung. Und als Jesus mit seinem Tod uns am Kreuz versöhnte, dann hat er unsere Beziehung zu Gott ausgetauscht mit seiner eigenen. Unsere ist dahin und seine ist an diese Stelle gekommen. Und so sind wir jetzt Gott wert geworden. Versöhnte er jetzt aber in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch darzustellen als Heilige, nicht Sündlose, Gott zugeordnete, ihm gehörig und Tadellose und Unsträfliche vor ihm. Gott hat sehr viel investiert, um uns eines Tages vor seinen Augen als kostbare und wertvolle darzustellen. Und noch Offenbarung 1, Offenbarung 1, Vers 20 und Kapitel 2, Vers 1. Was das Geheimnis der sieben Sterne betrifft, die du auf meiner rechten Hand sahst, und was die sieben goldenen Leuchter betrifft, die sieben Sterne sind sieben Boten, nicht Engel. Das Griechische hat kein Wort für Engel. Die Deutschen übersetzen es so, aber oft falsch. Wenn die Bibel von Engeln sprechen will, dann gebraucht sie das Wort, holt sie sich das Wort für Bote. So wird Johannes genannt, so wird ein Prophet im Alten Testament genannt, ein Bote Gottes. Und das sind die Engel im Himmel. Sie sind Boten Gottes, die schickt er, wohin er will. Und die Männer, an die diese Briefe geschrieben werden, sieben Briefe, waren keine Engel. Schon gar nicht, weil sie nicht vollkommen waren. Aber sie waren es von dem Wesen auch nicht. Sie waren Boten Gottes. Das ist jetzt wörtlich übersetzt. Der eine war der Bote, der Laufbursche der Gemeinde zu Ephesus. Der Leiter der Gemeinde muss immer bereit sein zu laufen, ein Bote zu sein. Gottes Bote, auch Menschenbote. Wir dürfen ihm einiges abgeben, damit er nicht zu viel zu tun hat, klar. Aber wer in der Leitung sein will, sagt Jesus, der muss bereit sein zu dienen. So lehrt er seine Jünger. Was das Geheimnis betrifft, dem Boten der ephesischen Gemeinde, Entschuldigung, die sieben Sterne sind sieben Boten der Gemeinden, der sieben Gemeinden, und die sieben Leuchter, die du sahst, sind sieben Gemeinden. Dem Boten der ephesischen Gemeinde schreibe, das sagt der, der die sieben Sterne, die Boten der Gemeinde, die Leiter, in seiner rechten Hand hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter geht. Wussten Sie, dass Jesus, Bruder Thiessen, in seiner Hand hält? Schön. Aber wusstet ihr auch, dass Jesus in der Mitte der Gemeinde stehen will? Und in der Mitte aller Gemeinden, Tournai und, wie heißt es, Lierdorf, dort waren wir, ja, Urbach, überall, da will Jesus in der Mitte sein. Da gehört er hin. Das ist sein Platz. Jesus ist mitten in seiner Gemeinde. Er hat sie gern in seiner Nähe und hält ihre Hirten in seiner Hand. Wenn die Gemeinde Jesu so viel für Gott bedeutet, sollte sie auch für uns wichtig sein. Und sollten wir bereit sein, ihr und in ihr zu dienen. Epheser 1, Vers 18 ist die nächste Stelle. Jetzt sprechen wir davon, was die Gemeinde für uns bedeuten sollte. Epheser 1, Vers 18. Wobei die Augen eures Verständnisses erleuchtet werden mögen, um zu wissen, welches die Hoffnung seines Rufes ist und welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen. Paulus spricht von zweierlei Erbe in diesem Kapitel. Und die zwei dürfen wir nicht verwechseln. Er hat bereits gesprochen von unserem Erbe. Gott hält ein Erbe für uns bereit und das ist das, was Jesus erben wird. Er teilt es mit seiner Gemeinde. Aber in Vers 18 will Paulus, dass unsere Augen aufgehen und wir merken, was Gott an uns hat. Wir sind sein Erbe. Er hat uns gerufen zu sich. Und wir sind das, was er nun geerbt hat durch Jesus. Und Paulus betet, dass uns aufgeht, wie viel Gott an uns hat. Ein Kind war wohl zum ersten Mal weg von zu Hause für einige Zeit. Mit einmal meldet sie sich und teilt mit: Mama hat Heimweh nach mir. Die Kindersprache versteht man, ja? Und wir übersetzen etwas zu schnell. Und wir sagen, ja, sie will sagen, sie hat Heimweh nach der Mama. Aber warum? Warum hat das Mädchen Heimweh nach der Mutter? Weil die Mama Heimweh nach ihr hat. Sie hat die Wahrheit gesprochen. Sie liebt die Mama, weil sie erlebt hat, vom Säuglingsstand an, dass ihre Mama sie liebt. Und da wurde ihre Liebe, ihr Vertrauen geboren. Und sie sagt die reinste Wahrheit, wenn sie sagt, Mama hat Heimweh nach mir. Und wenn wir wüssten, wie Gott uns liebt, dann würden wir vielleicht auch manchmal sagen, Vater hat Heimweh nach mir. Weil wir gelernt haben, das stimmt. Und dann bekommen wir Heimweh nach ihm. Paulus wünscht uns geöffnete Augen, damit wir wissen, welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in seinen Heiligen sei. Wir sind sein Erbe. Wir sind reichlich herrlich für Gott und bedeuten ihm viel. Gott möge uns diese geöffneten Augen geben. Dafür, wie geliebt, hochgeschätzt und wertvoll wir für ihn, für Gott sind. In Kapitel 4 lesen wir weiter, in den Versen 4 bis 6. Da sehen wir wieder, dass der ganze dreieinige Gott mit der Gemeinde in Verbindung gebracht wird. Ein Leib und ein Geist. Der Leib gehört Jesus und wird bewohnt vom Heiligen Geist. Ein Leib und ein Geist entsprechend dem, dass ihr gerufen wurdet in einer Hoffnung eures Rufes. Ein Herr, Jesus. Ein Glaube an ihn. Eine Taufe auf ihn. Ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in euch allen ist. So ist Gott mit als Dreieiniger mit uns verwachsen. In Vers 4 ist der Heilige Geist genannt, in Vers 5 der Herr, Jesus, und in Vers 6 Gott der Vater. Um jede dieser Bezeichnungen der Dreieinigkeit sammeln sich in diesem Text einige Aussagen. Mit dem Geist hängen Leib und Ruf zusammen. Zu dem Herrn gesellen sich der Glaube und die Taufe auf ihn. Und bei Gott dem Vater wird seine umfassende Beziehung zur Gemeinde zum Ausdruck gebracht. Der ganze dreieinige Gott identifiziert sich mit seiner Gemeinde. 2. Korinther 4, wir blättern etwas zurück. 2. Korinther 4, Vers 14 und 15 anfangen. Denn alles ist euretwegen. Alles ist euretwegen. Wir werden immer wieder in den Tod geführt, sagt Paulus. Und er erlebt es so: Sterben bei mir, damit bei euch Leben entsteht. Alles, was ich erlebe, an Drangsal, an Schwierigkeiten, an Not, weil ich euer Hirte bin, euer Missionar, alles, mein ganzes Leben und alles, was mit diesem Leben zu tun hat, was dieses Leben angeht, ist euretwegen. War Paulus Christus ähnlich? Ich denke schon. Das hört sich wie Jesus, der sich ganz für uns aufopferte. Paulus kann das so von Herzen sagen. Er hat von seinem Herrn gelernt. Den Philippern schreibt er, dass er wie ein Trankopfer ausgegossen wird. Philipper 2, Verse 15 und 16. Philipper 2, 15 und 16. Damit ihr frei von Tadel seid, deshalb schreibt er dieses, und unlauterer Beimischung, aha, das ist die Gefahr unserer Zeit. Vermengung. Ein bisschen Welt, ein bisschen Lässigkeit, ein bisschen Schielen und ein bisschen Jesus. Schöne Mischung. Und das ist der normale, und nicht der normale, aber der übliche Christ in vielen Kreisen heute. Die Christen, die wirklich wie Paulus ein Trankopfer, ein ausgegossenes Trankopfer sind, die sind schwer, die sind rar. Ich freue mich, wenn ich die Gnade Gottes am Werk sehe. Ich freue mich, wenn Männer sich frei nehmen und bereit sind, ob sie geschult sind oder nicht, ihr Zeugnis zu geben an einem anderen Ort und dort für Jesus zu singen und Menschen zu Jesus zu rufen. Und in euren Kreisen geschieht das mehr als in anderen. Und das wird Gott nicht unbelohnt lassen. Aber denke mir daran, das ist nicht einfach. Und wir alle sind anfällig für Weltliebe, für Selbstinteresse. Und es ist ein ständiger Kampf von morgens früh bis abends spät, dass unser Augenmerk auf Jesus gerichtet bleibt und er wirklich Nummer eins bleibt. Damit ihr frei von Tadel und unlauterer Beimischung seid, Gottes untadelige Kinder, mitten in einem krummen und verkehrten Geschlecht. Die Gesellschaft um uns her liegt schief. Sie ist nicht auf Gott ausgerichtet. Ihr Gang ist nicht gewiss in dem, was Gott sagt. Ihr Gang ist wie der Gang eines Trunkenen. Einmal so, lustlos. Und das heißt für sie Freude, Spaß. Sobald wie möglich von der Arbeit freinehmen und dann geht's los. Dass ein Schaden daraus entsteht, das wissen Sie. Der Montag ist nicht gerade der schönste, aber der Samstag und der Sonntag. Und wir Christen tendieren, uns auch einiges zu erlauben. Vielleicht etwas sanfter, ja? Ohne Beimischung, sagt Paulus. Gottes untadelige Kinder, mitten in einem krummen und verkehrten Geschlecht, in dem ihr offenbar seid wie Lichter in der Welt. Sie ist offenbar dunkel. Darhaltend das Wort des Lebens wie eine Fackel, für mich ein Anlass des Rühmens im Blick auf den Tag Christi, damit ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Und gleich schreibt er von diesem Trankopfer, dem er sich vergleicht. Er will nicht vergeblich gelaufen haben. Er will nicht vergeblich gearbeitet haben. Er meint, das könnte der Fall sein, wenn seine Arbeit in Philippi ohne Frucht bleiben sollte. Oder wenn die Frucht, die entstand, verderben sollte. Und deshalb hat er den Brief geschrieben, damit er weiter Freude an dieser Gemeinde haben könnte. Und dass der Herr Freude an ihnen haben kann. Die Gemeinde hatte Probleme, aber dieser Brief wird wohl manches an diesen Problemen behoben haben. Nun, jetzt müssen wir aufhören für heute Abend. Aber ich hoffe, dass der Herr uns wichtiger geworden ist und dass die Gemeinde uns wichtiger geworden ist und dass so ein Boden, eine Vorbereitung gelegt worden ist für diese Tage, wo wir vom Dienst, von der Selbsthingabe und Selbstaufgabe sprechen wollen. Der Herr stelle uns da in rechter Weise ein, auf ihn und aufeinander. Und jetzt wollen wir noch zum Schluss ins Gebet gehen. Es ist gut, wenn wir Gottes Wort noch einmal ins Gebet nehmen. Wollen wir rege Teil daran haben. Wir stehen dazu auf.